Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Britta, Ärztin aus der Amboss Redaktion. Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Gibt es ein Thema, das wir im Podcast unbedingt mal aufgreifen sollten? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns das zu sagen. Über den Link go.amboss.com/thema könnt ihr uns eure Wünsche und Ideen schicken. Wir freuen uns über jeden Vorschlag und natürlich auch Kritik. go.amboss.com/thema. Nun zu dieser Folge. Heute ist Weltdiabetestag. Diabetes ist ein großes Thema für Betroffene, Versorgende und die ganze Gesellschaft. Wir wollen einen wichtigen Teilbereich beleuchten, Diabetes und Depression. Beides sind Volkskrankheiten, nicht nur in den Ländern des globalen Nordens, und treten gehäuft auch gemeinsam auf. Dennoch findet diese Komorbidität in der Klinik zu wenig Beachtung. Warum die beiden Erkrankungen zusammen von so großer klinischer Relevanz sind und was wir im ärztlichen Alltag darüber wissen und tun sollten, darüber spreche ich heute mit meinem geschätzten neuen Kollegen Philipp. Hallo.
Hi.
Philipp, du hast, bevor du zu uns zu Amboss gekommen bist, sowohl in der Psychiatrie als auch in der inneren Medizin gearbeitet. Du hast also vermutlich viele Menschen mit Depressionen, aber auch mit Diabetes gesehen. Fangen wir doch mal mit den nackten Zahlen an. Wie häufig sind denn diese beiden Krankheitsbilder heute?
Also die sind richtig häufig. Laut WHO leiden weltweit 350 Millionen Menschen an Depressionen und über 400 Millionen an Diabetes. Also das sind immense Zahlen. Und was wir sehen ist, dass bei über 30% der DiabetikerInnen depressive Symptome vorbestehen, wie zum Beispiel gedrückte Stimmung oder Antriebslosigkeit. Und bei immerhin 10-15% bestehen nicht nur Symptome, sondern da sind richtig die Diagnosekriterien nach schweren depressiven Episode erfüllt. Damit ist Depression bei DiabetikerInnen dann doppelt so häufig wie bei Menschen ohne Diabetes. Und auch andersrum, Menschen mit Depressionen scheinen etwa 30% höheres Risiko zu haben, einen Diabetes zu entwickeln. Da ist in den letzten 20 Jahren relativ viel zu geforscht worden. Es gab mehrere Meta-Analysen in Journals wie Drugs oder Diabetes Care. Die Zahlen scheinen also relativ gesichert zu sein. Man kann also sagen, ist sehr wichtig, sehr häufig. Und es gibt sogar ein eigenes Wort dafür, Diapression.
Diapression, also ein Neologismus aus den englischen Wörtern für Diabetes und Depression.
Genau, also der Begriff geht zurück auf Paul Cichanowski, das ist ein Psychiater aus Washington. Und der hat den Begriff erstmals 2012 in einem Aufsatz in Clinical Diabetes erwähnt. Und der wollte das Thema auf die Agenda holen, wollte MedizinerInnen dafür sensibilisieren. Leider ist das bisher noch nicht so erfolgreich gewesen. Also Diapression ist jetzt nicht unbedingt allen ein Begriff.
Du sagtest, Depressionen kämen bei Menschen mit Diabetes doppelt so häufig vor wie in der Normalbevölkerung. Warum ist das so?
Also da gibt es einige gemeinsame Risikofaktoren, die man schon ausfindig gemacht hat. Ein geringes Geburtsgewicht zum Beispiel, aber auch belastende Kindheitserlebnisse, Lebensstil, Adipositas, Migration. Das sind Risikofaktoren, die beide Erkrankungen bedingen. Und außerdem sehen wir, dass Diabeteskomplikationen sich negativ auf Depressionen auswirken und auch andersrum. Depressionskomplikationen auf den Diabetes.
Niereninsuffizienz, Gefäßschäden, Polyneuropathie, das sind jetzt sicherlich Komplikationen, die allen, die hier zuhören, als Komplikation des Diabetes geläufig sind. Effekte auf das zentrale Nervensystem vielleicht eher nicht. Welche pathophysiologischen Zusammenhänge sind da denn bekannt?
Also da wird intensiv geforscht. Insbesondere der Typ-2-Diabetes geht häufig mit einer Diapression einher. Und was man sieht, ist, dass chronische Inflammation bei der Entstehung des Typ-2-Diabetes wohl relativ wichtig ist. Man sieht da erhöhte NF-kappa-B-Werte, erhöhte Interleukin-1-Beta-Werte. Der Zusammenhang ist gut belegt. Und die chronische Inflammation begünstigt wohl auch die Entstehung von Depressionen. Was ganz spannend ist, ist, dass belastende Lebenserfahrungen, die ja häufig ein Auslöser für eine depressive Episode sind, die führen zu subklinischen Entzündungsreaktionen. Man sieht da Tumornekrosefaktor Alpha zum Beispiel erhöht oder die Interleukine. Und was auch auffällt, ist, dass die Genexpression bei depressiven Patientinnen in Richtung Proinflammation verschoben ist. Das bedeutet also inflammatorischen Stress und der wirkt sich dann auch auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse aus. Das scheint einen großen Einfluss zu haben und wir sehen bei depressiven Patientinnen ja auch häufig erhöhte Cortisolwerte. Chronische Inflammation ist also möglicherweise ein zugrunde liegender Faktor für die Diapression. Und was auch, was ich sehr spannend fand, war, dass dieser inflammatorische Stress auch durch die Ernährung beeinflusst werden kann.
Okay, also ist jetzt vielleicht ein ziemlicher No-Brainer, dass die Essgewohnheiten beim Typ-2-Diabetes eine zentrale Rolle spielen. Wie ist das denn bei der Depression?
Essen beeinflusst tatsächlich die Zytokinaktivität. Das kann man sogar quantifizieren. Also es gibt den sogenannten dietetisch-inflammatorischen Index. Und der teilt Nahrungsmittel ein, inwieweit die zum Beispiel Interleukine oder Tumornekrosefaktor Alpha erhöhen bzw. senken.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, also proinflammatorisch sind beispielsweise Kohlenhydrate, Proteine, gesättigte Fettsäuren oder Cholesterin.
Burger und Pommes mal wieder, ausgerechnet unser Lieblingsessen, Philipp. Und welche Nahrungsmittel wirken jetzt antiinflammatorisch?
Ja, also ausgerechnet Salat, ja, also Ballaststoffe, ungesättigte Fettsäuren. Da hat man gesehen in Meta-Analysen, die sind antiinflammatorisch und die haben auch einen günstigen Effekt auf das Depressionsrisiko. Das ist jetzt sicher kein Therapieersatz, aber man sollte das mal in der Psychoedukation ansprechen.
Okay, also chronische Entzündung begünstigt sowohl die Entstehung von Depressionen als auch von Diabetes. Wie hängen die beiden Krankheitsbilder noch zusammen?
Über den Zucker. Also das Gehirn und der Zucker sind eng verbunden. Vielleicht erinnerst du dich in Physio, das Gehirn benutzt ja ausschließlich Glucose und Sauerstoff für den Energiestoffwechsel. Und Insulin und ähnliche Peptide wie Insulin-like Growth Factor sind dementsprechend wichtig fürs Gehirn. Also die spielen eine Rolle bei Neubildung der Neuronen, bei synaptischer Plastizität, bei Ausschüttung von Neurotransmittern. Und Insulinrezeptoren, die findet man im Gehirn unter anderem an den Amygdala, die ja für die Angstverarbeitung sehr wichtig sind, am ventralen Tegmentum, das ja eine Rolle im mesolimbischen System spielt, und im Hippocampus. Die drei zusammen sind wesentliche Anteile des sogenannten emotionalen Apparats. Und Resistenzen an diesen Rezeptoren sind dann entscheidend in der Entstehung von depressiven Störungen. In Tierexperimenten sieht man da Hinweise, dass depressive Symptome und Angst eine direkte Folge einer Insulinresistenz im Gehirn zu sein scheinen.
Ach, spannend. Was passiert da genau im Gehirn?
Vielleicht erinnerst du dich an Pharma noch, an diese Monoaminoxidasen, MAO-A, MAO-B. Und wenn man die irreversibel hemmt und Käse isst, dann kommt es zu Blutdruckkrisen und
so. Der Cheese-Effekt,
genau, ja. Genau, also diese MAOs, die sind ja ein pharmakologisches Ziel bei der Depressionstherapie und die werden da gehemmt, zum Beispiel mit Muclobemid oder Tranylcypromin. Und was wir sehen ist, dass bei der Insulinresistenz eine erhöhte Aktivität dieser Monoaminoxidasen A und B bestehen. Das führt dann zu einer Verringerung des Dopaminspiegels und das führt zu ängstlich-depressiven Symptomen. Also ganz allgemein gilt: verringerte Insulinwirkung im Gehirn, gesteigerter Dopaminumsatz, depressiv-ängstliche Symptome als Folge. Im Übrigen ist die Gefahr für Frauen mit Gestationsdiabetes, bei dem ja auch die Insulinresistenz in der Pathophysiologie entscheidend ist, bei denen ist die Gefahr, eine Depression zu entwickeln, auch um das Doppelte erhöht.
Okay, Insulinresistenz wirkt also genau andersherum als die MAO-Hämmer. Was gibt es noch für Zusammenhänge?
Also ein weiterer Zusammenhang ist beispielsweise über das Hunger- und Sättigungsgefühl. Auch das ändert sich durch die Insulinresistenz. Wir sehen, dass Insulin im ZNS sättigend wirkt. Und durch die Resistenzen kommt es dann zu vermehrter Nahrungsaufnahme. Also es kommt einfach dazu, dass die Menschen mehr essen. Und auch die Depression wirkt sich auf das Essverhalten aus. Man sieht, dass 10% der DepressionspatientInnen über ein Viertel der täglichen Nahrung nach dem eigentlichen Abendessen zu sich nimmt. Und das sind dann eben nicht nur kleine Mitternachtssnacks, das ist ein richtiges Problem. Das nennt man Night Eating Syndrome. Und Menschen mit diesem Essverhalten, die haben doppelt so häufig einen HbA1c von über 7%, die haben doppelt so häufig Diabeteskomplikationen und sind auch doppelt so häufig adipös wie Menschen ohne Depression.
Das Night Eating Syndrome. Ja, das ist ja auch nochmal ein gutes Stichwort. Da kann man ja auch in der Praxis mal nachfragen, sich nach den Essgewohnheiten erkundigen. Dazu kommt ja, dass manche sich durch ihre Adipositas auch psychisch stark belastet fühlen. Und wenn Essen dann wiederum der Emotionsregulierung dient, dann geraten die Betroffenen ja in einen richtigen Teufelskreis.
Absolut, ja. Das ist aber auch noch nicht alles. Wir sehen auch, dass wiederholte Wechsel zwischen Hyper- und Hypoglykämien im Hirn, vor allem im präfrontalen Kortex und im Hippocampus, zu Dysfunktionen führen. Vom Hippocampus wissen wir ja schon, dass er wichtig ist bei der Emotionsverarbeitung, aber auch der präfrontale Kortex, der spielt da eine Schlüsselrolle. Gerade was jetzt beispielsweise Stimmungs- und Kognitionsverarbeitung angeht. Und da sehen wir also, dass Blutzuckerschwankungen sich negativ auf diese beiden Hirnregionen auswirken. Und außerdem lakunäre Infarkte und mikrovaskuläre Schäden, die ja sehr häufig sind beim Diabetes, auch die wirken sich negativ auf diese Hirnareale aus. Und noch ein letzter Punkt, Adipositas und Insulinresistenz, die führen häufig zu Mikrobiomveränderungen. Das Mikrobiom, das ist ja die bakterielle Flora in unserem Gastrointestinaltrakt, und die hat, das hat man gesehen, auch einen Einfluss auf Hirnentwicklung und Hirnstoffwechsel und wird eben durch Insulinresistenz beeinflusst.
Okay, jetzt kennen wir also einige Ursachen für die Diapression. Was ist mit den Folgen? Wie wirkt sich Diapression auf das Leben der Betroffenen aus?
Leider schlecht. Also die Komorbidität verschlechtert die Prognose beider Erkrankungen. Und das liegt unter anderem daran, dass durch die Depression eine geringere Selbstfürsorge besteht. Also sehr wichtige Punkte wie Sport sind nahezu unmöglich, wenn man eine Depression hat und eine Antriebsminderung. Das klappt sehr schlecht. Die diätetischen Empfehlungen können nicht eingehalten werden. Haben wir gerade gehört, dass sich das aufs Essverhalten auswirkt, beide Erkrankungen. Und auch was die Medikamenten-Compliance, insbesondere die Insulinapplikation angeht, das wird häufig vernachlässigt. Und das hat dann immense Auswirkungen. Also beispielsweise steigt die kardiovaskuläre Mortalität um über 20%, wenn eine Diapression vorliegt. Das sind Zahlen aus einer Meta-Analyse, die 2013 in General Hospital Psychiatry veröffentlicht wurde.
20%. Das ist echt viel, wenn man sich vor Augen führt, dass Menschen mit Diabetes ja ohnehin schon ein hohes Risiko haben, kardiovaskuläre Krankheiten zu bekommen und daran zu versterben.
Genau, das ist richtig viel. Und leider trifft diese schlechte Blutzuckereinstellung, wenn gleichzeitig eine Depression vorliegt, vor allem Kinder und Jugendliche. Und langfristig hat das dann zur Folge, dass die diabetischen Komplikationen natürlich häufiger werden. Also zum Beispiel das Risiko, eine funktionelle Behinderung zu erleiden, weil eine Amputation durchgeführt werden muss oder Ähnliches. Beim Diabetes allein ist das Risiko für eine Behinderung schon fast 2,5-mal höher als ohne Diabetes. Und wenn dann gleichzeitig noch die Depression vorliegt, also die Diapression erfüllt ist, dann steigt das Risiko um den Faktor 7. Und das ist dann eben auch fürs Gesundheitssystem relativ schnell relevant, weil die Behandlungskosten steigen. Die sind dann 4,5-mal höher als ohne die Komorbidität. Das sind jetzt Zahlen aus den USA, also die kann man nicht 1:1 auf unser Gesundheitssystem übertragen. Aber der Trend ist doch ziemlich eindeutig.
Das sind echt ernüchternde Zahlen. Was können wir als medizinische Fachkräfte denn tun? Also was haben deine Recherchen ergeben, beziehungsweise was weißt du vielleicht aus der Praxis?
Wichtig ist erstmal, beide Erkrankungen zu diagnostizieren. Beim Diabetes klappt das ziemlich gut über Blutzuckermessungen. Die werden ja auch beim Screening gemacht. Bei Depressionen sieht das leider noch ganz anders aus. Die ist immer noch viel zu selten diagnostiziert. Und klar, es hat jetzt nicht jederzeit bei Visite oder in der Praxis einen psychopathologischen Befund bei jeder Patientin zu erheben. Aber zum Screening reichen meistens 3 kleine Fragen und das dauert echt nicht lange.
Welche Fragen sind das?
Haben Sie sich in den letzten 2 Wochen ungewohnt hoffnungslos und herabgestimmt gefühlt? Haben Sie in den letzten 2 Wochen ungewohnt Ihr Interesse am Alltag verloren? Und haben Sie in den letzten 4 Wochen, hat sich da Ihr Schlaf oder Ihre Libido verändert? Die Fragen kann man auch einfach ausdrucken und ins Wartezimmer legen oder in den Stationsaufenthaltsraum. Es gibt aber auch standardisierte Screening-Methoden, wie zum Beispiel den WHO-5-Wohlfühltest. Kann man einfach ausdrucken, austeilen oder, wie gesagt, einfach nachfragen. Dauert nicht lang.
Ja, kurze und einfache Screening-Fragen sind ja immer praktisch. Was kommt therapeutisch in Frage?
Auch hier wichtig, wenn man DiabetikerInnen vor sich hat, auch an die Therapie der depressiven Störung denken. Wir haben ja gerade gehört, wie dramatisch sich Diapression auf Lebensqualität und auch beispielsweise Mortalität auswirkt. Die sollte einem nicht durch die Lappen gehen, wenn man gute Medizin machen will. Und trotzdem, also in einer Studie im British Journal of Psychiatry, wurde gezeigt, dass in Europa zwar 92% der DiabetikerInnen regelmäßig ärztlich behandelt werden, aber nur 48% der behandlungsbedürftig psychiatrisch Erkrankten. Da müssen wir also auf jeden Fall noch besser werden.
Wie kann die Therapie denn ganz konkret aussehen?
Also wenn die Diagnosen stehen, dann kann man zum Beispiel einen SSRI einsetzen. Sertralin kommt da in Frage, das ist wechselwirkungsarm und kann auch bei reduzierter Nierenfunktion eingesetzt werden. Hat man ja häufig beim Diabetes. SSRI haben außerdem einen positiven Effekt auf den glykämischen Status und auf diabetische Komplikationen. Auf der anderen Seite, Metformin bietet sich beim Diabetes an. Neben der Kernaufgabe Blutzuckerkontrolle hat Metformin auch antidepressive und anxiolytische Effekte. Wahrscheinlich, weil es die serotonerge Neurotransmission im Hippocampus beeinflusst. Und was man auch gesehen hat in Studien, GLP-1-Agonisten wie Liraglutid, die haben auch einen stimmungsaufhellenden Effekt bei depressiven Patientinnen.
SSRI, Metformin, GLP-1-Agonisten. Man sieht, man muss das Rad also nicht neu erfinden, sondern wie du gesagt hast, vor allem dran denken, beide Erkrankungen zu behandeln.
Genau. Es gibt noch weitere Medikamente, die einen positiven Effekt haben könnten. Die Depression geht nämlich jetzt nicht nur mit einer Glukosedysregulation einher. Wir sehen auch eine Dysfunktion beim Metabolisieren von Fetten und Fettsäuren. Und Cholesterin beispielsweise ist im Hirnstoffwechsel nicht unwichtig. Das beeinflusst die synaptische Transmission, aber auch die Ausbildung von Dendriten und Axonen. Und deswegen scheinen Statine und mehrfach ungesättigte Fettsäuren einen positiven Effekt zur Behandlung von schweren depressiven Episoden zu haben. Die wirken auch antiinflammatorisch, haben wir ja vorhin schon gehört, also zumindest die ungesättigten Fettsäuren. Da gibt es jetzt noch keine Behandlungsempfehlungen, da wären noch weitere randomisierte Studien notwendig, aber die scheinen auch einen positiven Effekt zu haben.
Mhm. Was gibt es noch zu beachten? Welche Medikamente sollte man vielleicht vermeiden?
Also trizyklische Antidepressiva, zum Beispiel Amitriptylin, aber auch Medikamente wie Mirtazapin. Wenn man die überhaupt gibt bei der Diapression, dann nur unter regelmäßiger Kontrolle der Blutzuckerwerte, weil die haben einfach ein ungünstiges metabolisches Profil, die haben eine schlechte Wirkung darauf. Was man dann noch machen kann, ist, wenn jetzt beispielsweise durch den Diabetes schon neuropathischer Schmerz vorhanden ist, dann ist zum Beispiel ein SNRI wie Duloxetin ganz elegant. Das hat ja eine Zulassung als Antidepressivum und gleichzeitig auch zur Behandlung von Polyneuropathie. Dann natürlich, was wichtig ist, ist Sport, immens wichtig, am besten in Gesellschaft. Das hat auch einen stimmungsaufhellenden Effekt und wirkt sich gut auf den Diabetes aus. Und dann natürlich Psychotherapie, da vor allem kognitive Verhaltenstherapie und vorhin schon angesprochen Psychoedukation. Die gibt es sowohl für DiabetikerInnen als auch für Menschen mit depressiver Störung. Und da ist es wichtig zu lernen, welche Frühwarnsymptome gibt es, welche Komplikationen können auftreten und warum ist es so wichtig, deswegen die Medikamente zu nehmen. Außerdem sollte man Schlafhygiene besprechen. Schlafstörungen sind häufig bei Depressionen und auch wichtig für den Diabetesverlauf.
An dieser Stelle vielleicht ein Hinweis auf einen Artikel in unserem Amboss-Blog zu genau dem Thema Schlaf und Diabetes. Und eine spannende Podcast-Folge fällt mir noch ein zum Thema Schlaf, die unterschätzte Medizin. Die können wir auch beide nochmal in den Shownotes verlinken.
Ja, also Schlaf in der Psychoedukation sehr wichtig. Bis dann bei der Psychotherapie ein Therapieplatz gefunden ist, können auch digitale Gesundheitsanwendungen angesetzt werden. Kann man einfach mal die Stichwörter digitale Gesundheitsanwendung, Depression in die Suchmaschine eingeben. Da gibt es mittlerweile richtig gute Anwendungen und die kann man sogar verordnen.
Ja, also das Verzeichnis der aktuell zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen oder kurz DIGA, das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Das sind sicher praktische Tools, weil das Warten auf einen Therapieplatz ja sehr lange dauern kann, ne?
Ja, ziemlich lang. Und das ist auch ein Problem. Also hier gibt es nach wie vor zu wenig Ressourcen. Seit 2017 gibt es zwar die Weiterbildung Psychotherapie bei Diabetes, aber bundesweit haben die bisher erst 65 Menschen gemacht, auch weil der finanzielle Anreiz fehlt und es zu wenige Weiterbildungsplätze gibt. Da hat auch die Deutsche Diabetesgesellschaft kürzlich darauf hingewiesen, dass das ein Problem ist. Und in dieser Pressemitteilung der Gesellschaft steht auch, dass zwar ungefähr 200 Menschen in Deutschland die Weiterbildung zur Diabetes-Fachpsychologin haben, aber das Angebot aus Abrechnungsgründen leider meistens nur stationär angeboten wird. Menschen mit Diapression werden aber vor allem ambulant versorgt. Da erreicht man die PatientInnen mit den Therapieangeboten also schlecht. Und außerdem können Diabetes-Schwerpunktpraxen die Beratungsangebote durch Diabetes-Fachpsychologinnen oft nicht ausreichend abrechnen. Und das bekommen dann eben die Patientinnen in Form von langen Wartezeiten zu spüren.
Aber wer keinen Platz bei einer Psychotherapiepraxis mit Kassenzulassung findet, der kann doch auch bei einer Privatpraxis anklopfen und nach dem Kostenerstattungsverfahren fragen, oder?
Genau, das geht. Also in bestimmten Fällen zahlt dann auch die Kasse diese Kosten. Infos dazu für Behandelnde, aber auch für Betroffene gibt es zum Beispiel auf kassenwatch.de. Und wenn es dann doch Probleme bei diesem Kostenerstattungsverfahren gibt, dann kann man auf kostenlosen Widerspruchsportalen Hilfe finden. Da können Patientinnen dann einfach ihre Daten eingeben und dann kümmert sich eine Anwaltskanzlei kostenlos darum, dass bei der Krankenkasse ein Widerspruch eingelegt wird. Und das klappt wohl auch ganz gut. Also widerspruch.online ist da ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Portale. Auch da ruhig mal die Suchmaschine bemühen und nachschauen, was einen überzeugt.
Ja, hier gibt es also auf jeden Fall gesundheitspolitischen Nachholbedarf. Eine große Aufgabe für die neue Bundesregierung, da dringend nachzujustieren.
Genau, zumal ja Diabetes auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie jetzt nicht unbedingt unwichtig ist.
Ja, darüber hast du doch noch einen Artikel für unseren Blog geschrieben. Willst du darüber vielleicht noch zwei Sätze sagen?
Ja, gern. Also Diabetes ist ja ein ganz erheblicher Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf. Und in Case Reports sieht man aber auch, dass SARS-CoV-2 bei zuvor völlig gesunden Menschen zu einem neu aufgetretenen Diabetes führen kann. Das ist eine ziemlich spannende Sache, wie ich finde. Und in dem Artikel stelle ich vor, wie das Virus das Pankreas attackiert.
Eine dringende Leseempfehlung. Ihr findet diesen Artikel unter go.amboss.com/covid-diabetes. Und nochmal zu unserem Thema heute. Wir fassen also zusammen. Diapression ist sehr häufig und wir sollten auch bei Kindern, Jugendlichen und Schwangeren daran denken. Die chronische Inflammation und Insulinresistenz im Gehirn scheinen eine zentrale Rolle bei der Pathogenese zu spielen. Wir brauchen eine saubere Diagnostik beider Erkrankungen. Eine erste Orientierung können Screening-Fragen wie der WHO-5-Test bieten. Und wir brauchen eine konsequente Behandlung, ebenfalls beider Erkrankungen. Wozu auch gehört Verhaltenstherapie, Psychoedukation, Ernährung und Sport. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Und auch bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss-Blog findet ihr unter blog.amboss.com/de. Alle Inhalte zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.